Ja, das muss man sich ungefähr so vorstellen, dass die eigenen Anfragen, die man eben stellt, um beispielsweise eine Webseite aufzurufen, die werden wie durch so eine Wolke durchgeleitet. Und dadurch wird eben verschleiert, wer gerade konkret auf eine bestimmte Webseite zugreift. Und wir sind eben, diese Wolke besteht aus sehr vielen zusammengeschalteten Computern, die eben immer die Datenpakete von einem Rechner an den anderen weiterleiten, bis sie letztlich dann an den Zielrechner weitergesendet werden. Und wir betreiben eben einen der größten Exit-Knoten in Deutschland. Und das sind eben die Rechner, die eben da an letzter Stelle stehen. Und von da aus dann eben, wo eben die Anfrage die Wolke verlässt und wieder ins normale Internet geht.
Was ist, es gibt ja jetzt einmal Tor und JAP. Was ist da der Unterschied, auch so ganz grob?
Also das technische Prinzip ist eigentlich dasselbe. Es ist nur eben ein etwas anderer Aufbau. Bei JAP hat man festgelegte sogenannte Kaskaden, also festgelegte Anordnungen von Rechnern, die eben, und man kann sich eben als Nutzer dann zwischen den einzelnen Kaskaden entscheiden und dann ist man sicher, dass man genau und kann man genau sehen, durch welche Rechner die Anfrage geleitet wird. Tor ist da chaotischer und ist ein weltweites, wild zusammengeschaltetes Netz aus Rechnern, wo eigentlich nicht so wirklich nachvollziehbar ist, durch welche Knoten die Anfrage geleitet wird.
Es gibt auch nur die Spezialität, dass alle möglichen Leute einfach so einen Tor-Server aufmachen können. Stimmt das?
Genau, bei JAP eben hat man eigentlich feste Institutionen, die diese Knoten betreiben. Zum Beispiel eben der Chaos Computer Club, verschiedene Datenschutzbehörden, Universitäten. Da hat man zwar auf der einen Seite die Sicherheit, dass das wirklich vertrauenswürdige Leute oder Personen, Institutionen diese Knoten betreiben. Tor ist da ein bisschen anders. Bei Tor kann man sich vom Prinzip her nicht sicher sein, ob irgendwie der chinesische Geheimdienst oder die NSA da Knoten betreiben. Man geht sogar davon aus, dass die Teil des Netzwerkes sind, aber Tor ist eben vom Prinzip so, dass es ausreichend ist, wenn eben nur Teile des Netzwerkes vertrauenswürdig sind und dadurch wird dann eben die Anonymität hergestellt. Und wenn Einzelne eben auch die bösen Jungs dabei sind, macht es einfach nichts und die Anonymität wird nicht aufgedeckt.
Genau, dann kommt ja jetzt demnächst wahrscheinlich die Vorratsdatenspeicherung. Was wird die denn für Auswirkungen auf diese Anonymisierungsdienste haben? Also es müssen dann ja sämtliche Verbindungsdaten eigentlich 6 Monate gespeichert werden, womit natürlich die Anonymität verloren ginge, wenn diese Knotenpunkte das jetzt auch machen müssen.
Also wir können schlicht noch nicht sagen, inwieweit Anonymisierungsdienste oder insbesondere Tor oder auch JAP von dieser Vorratsdatenspeicherung betroffen sind. Es wird 1.1. in Kraft treten. Man hat noch eine gewisse Schonfrist von einem Jahr, bis das auch tatsächlich sanktioniert wird, wenn man diese Daten lockt oder wenn man sie nicht lockt. Aber dann werden letztlich einfach Gerichte klären müssen, ob man wirklich unter in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fällt, ob, und das wäre zum Beispiel eine Vorfrage, ob ein derartiger Anonymisierungsdienst wirklich ein Telekommunikationsdienst im Sinne des Telekommunikationsgesetzes ist oder wie wir zum Beispiel der Ansicht sind, dass es eben ein reiner Telemediendienst ist und deshalb der Anwendungsbereich der Vorratsdatenspeicherung gar nicht eröffnet.
Das ist jetzt erstmal eine juristische Unterscheidung, die würde aber tatsächlich bedeuten, dass diese Vorschriften der Vorratsdatenspeicherung für dieses Anonymisierungsnetzwerk nicht greifen würde, beziehungsweise es geht ja sowieso nur um die Server, die im rechtlich deutschen Raum stehen.
Ja klar, das ist natürlich von vornherein klar, dass die Vorratsdatenspeicherung nur grundsätzlich die Server betreffen können, die dem Zugriff der deutschen Rechtsprechung unterliegen. Ob dann der Anwendungsbereich tatsächlich eröffnet wird, ist tatsächlich eine rechtliche Frage. Da werden sich im Zweifel die Gerichte mit beschäftigen müssen. Auch ist noch nicht unklar, wer ist überhaupt Betreiber dieses Dienstes. Also im Gesetz steht drin, der Betreiber derartiger Dienste muss die Daten speichern. Wer betreibt Tor? Es ist eben eine Wolke verschiedenster zusammengeschalteter Rechner, die voneinander nichts wissen, überhaupt keine Struktur haben. Jeder Nutzer selber, der nur kurz die Relay-Funktion mit einem Klick anschaltet, wird er dann zum Betreiber oder braucht es da mehr? Braucht es da irgendwie einen Vorsatz, wirklich auch als Betreiber dieses Netzwerkes aufzutreten?
Aber das heißt, selbst mit einer kommenden Vorratsdatenspeicherung, wo noch fraglich ist, ob sie heuristisch denn überhaupt auf das Tor-Netzwerk jetzt anwendbar ist, würde bedeuten, dass da die Server ja nicht alle in Deutschland stehen, sobald eben jetzt nicht aus Zufall oder wie auch immer das überhaupt beeinflussbar ist, der ganze Traffic nur durch deutsche Server gehen würde, gäbe es trotzdem noch eine ausreichende Anonymität?
Das wäre natürlich ein großer Zufall, wenn eine Anfrage nur über deutsche Server abgewickelt werden würde. Sobald ein Knotenpunkt im Ausland ist, und wo eben die Daten schon gar nicht gespeichert werden, geschweige denn überhaupt ein Herausgabeanspruch besteht, bleibt man anonym und jegliche Datenspeicherung läuft komplett ins Leere.
Und wie geht ihr denn da grundsätzlich mit um, dass über euren Server jetzt doch ziemlich Sachen gemacht werden, wie Kinderpornografie ausgetauscht oder eben terroristische Aktionen geplant werden?
Also grundsätzlich ist unser Dienst einfach ein neutrales Medium. Und ein Großteil unserer Nutzer nutzen diesen Dienst verantwortungsvoll und für 100% rechtmäßige Sachen. Dass natürlich derartige Dienste immer auch von einem geringen Prozentsatz der Nutzer missbraucht werden, hat man bei jedem Dienst. Das hat man beim Telefon, man hat genauso auch, man kann anonyme Briefe schreiben, man kann Erpresserbriefe schreiben und noch nie hat irgendjemand gefordert, dass man an Briefkästen sich identifizieren muss und irgendwie Fingerabdruck oder ähnliches abgeben muss.
Das kommt bestimmt noch.
Vielleicht sollte ich manche Leute gar nicht auf falsche Gedanken bringen. Aber grundsätzlich ist uns natürlich bewusst, dass eben auch diese Dienste für strafbare Handlungen missbraucht werden können. Auf der anderen Seite, wenn man die Vorteile gegenübersetzt, also Tor ist momentan die einzige verlässliche Methode, um aus repressiven Staaten wie China oder Iran heraus zu kommunizieren. Tor ist oft die einzige Möglichkeit, dass man vom Arbeitsplatz anonym bestimmte Informationen abrufen kann. Wenn man das die Vorteile und die und den das den Missbrauch gegenüber stellt, kommen wir doch zu dem Ergebnis, dass es eine gute Sache ist.